Herzlich willkommen zum GEMAS Global Podcast Nummer 5 der Jahresabschlussausgabe 2010. Wir haben uns hier wieder in illustrer Runde versammelt, um mal etwas abseits vom normalen Programm über das ausgehende Jahr und über das beginnende Jahr zu sprechen und was das in Sachen Spielen so für uns gebracht hat oder bringen wird. Und wir, das sind unter anderem Kevin.
Hallo.
Fabian.
Hallo.
Und Alex.
Ho, ho, ho.
Außerdem haben wir einen User im Gepäck und das ist der Jörg Langer. Hallo Jörg.
Hallo, hallo, hallo allerseits.
Und
ja. Jörg, du bist ja schon auch ziemlich lange User auf Gamers Global. Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du und wie bist du zu Gamers Global gekommen?
Also ich bin schon sehr lange bei Gamers Global dabei, seit der geheimen Beta-Phase sogar. Da war ich einer von 50 Auserwählten, die mitmachen durften. Und erinnere mich noch mit Schrecken daran, wie wenig da lief am Anfang und wie viel da noch geändert wurde. Aber dann wurde es besser und dann wurde es auch live und also mir macht das großen Spaß.
Für was, du spielst ziemlich gerne, was spielst du denn, was ist denn so dein Steckenpferd, welches Genre?
Also ich mag Strategiespiele sehr gern, also schon immer gemocht, auch die etwas abseitigeren. War dieses Jahr sehr enttäuscht, dass Command & Conquer 4 so ein, ja, ich möchte es keine schlimmen Worte benutzen, Programm geworden ist. Mag auch so die Rundenstrategie sehr und ansonsten so Rollenspiele, Actionspiele. Und wenn ein gutes Rennspiel rauskommt wie Forza oder jetzt Gran Turismo 5, dann spiele ich durchaus auch mal ein Rennspiel. Und Adventures mag ich noch.
Jörg, mit 86.677 Experience Points hast du wahnsinnig viel angesammelt. Verrat doch den anderen Usern mal, was da so dein Geheimtipp ist.
Ich habe den Cheat Mode gefunden von Gamers Global, mit dem ich mich als Chefredakteur einloggen kann und dann gebe ich mir immer nachts zwischen 1 und 2, gebe ich mir so kleine Mengen von Experience-Punkten, also so, dass man es nicht von einem Tag auf den nächsten merkt, aber ich konkurriere da ja mit Stefan 1904, der das Ganze versucht, auf reelle Art und Weise zu machen und da hat er natürlich keine Chance.
Mist, ertappt. Das ist ja eigentlich kein großes Rätsel gewesen. Jörg Langer ist natürlich der Chefredakteur von Gamers Global. Er wurde in den Kommentaren öfters mal als Gast für unseren Podcast gewünscht und wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut und ihn tatsächlich heute mal dazu verpflichtet, sich mal in unsere Runde zu gesellen. Und ja, danke dafür, Jörg.
Ja, danke, dass ich hier sein darf beim Gamers Global Podcast. Wobei, weil Kevin heute unbedingt das Fenster aufreißen musste im Büro, weiß ich nicht, wie lange meine Stimme durchhält. Ich habe mich so ein bisschen erkältet heute, glaube ich.
Ja, wir werden versuchen, nicht allzu lang zu überziehen, um eine veteranenfreundliche Spielzeit nachher auf der Uhr zu haben. Und ja, fast schon traditionell hätten wir jetzt wieder jemanden vergessen, nämlich den Menschen, der so nett immer die Ansagen macht. Und das ist natürlich unser Kollege Philipp. Hallo.
Hallo. Ich wollte die Tradition jetzt auch nicht brechen, von daher habe ich einfach mal wieder mitgespielt.
Ja, du bist quasi das Schweiz und Österreich von Gamers Global.
So könnte man es ausdrücken.
Ja, das Jahr 2010 neigt sich dem Ende und wir haben ja doch einiges gespielt und wir wollten jetzt am Ende des Jahres nicht unbedingt eine Top-10-Diskussion abhalten, aber doch mal so ein bisschen drüber reden, was das Jahr 2010 für uns und vor allen Dingen natürlich auch für unsere Seite Gamers Global bedeutet hat und welche Spiele besonders in Erinnerung geblieben sind und so einen kleinen Ausblick auf 2011 wagen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Gast an. Und Jörg, gibt es ein Ereignis oder ein Spiel, wo du jetzt sagen würdest, das war jetzt für mich das Highlight 2010?
Das ist natürlich eine fiese Frage, weil da so viel passiert ist, aber also was für mich schon ein großes Ereignis war, auch so von wegen in der Redaktion und wie viel wir da in Arbeit reingesteckt haben, das war sicherlich StarCraft 2, das ich auch selbst sehr gerne gespielt habe, aber an Spielen, die ich jetzt persönlich gern gespielt habe, gab es durchaus noch ein paar andere. Ich denke da zum Beispiel an das grandiose Global Conflict, Second World War, wo man so auf 16 Millionen kleinen Feldern ebenso viele Einheiten rumzieht im Rundenmodus. Aber was kam raus? Zum Beispiel Mass Effect 2, hat mir sehr gut gefallen. Und Mafia 2 fand ich gut, obwohl es nicht ganz so genial war wie der Vorgänger, wie ich persönlich finde. Ich habe mal wieder World of Warcraft Cataclysm gespielt. Habe ich auch so lange nicht mehr gemacht. Ich kann mich noch an Nier erinnern, wo wir, glaube ich, eine der höchsten Wertungen gegeben haben, haben andere wirklich abgestraft. Und falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt oder der eine oder andere Zuhörer noch nie davon gehört hat, Nier ist so eine Art Final Fantasy für, ja, ich würde mal sagen, Erwachsene, wo man zwar die typische Grafik hat mit so doch etwas seltsam geformten Monstern, aber wo man einfach Charaktere hat, die nicht ganz so weich gelutscht sind wie in Final Fantasy 14, das ich ja auch testen
13.
durfte dieses Jahr. 13, Entschuldigung, 14 ist genau. Und also da gab es viele, viele nette Spiele im Strategiebereich, gab es ein oder andere schöne Warband, also das quasi Add-on in Wahrheit fast ein zweiter Teil zu Mount and Blade, wo der Hersteller selbst vor allem damit Werbung gemacht hat, dass es so ein tolles Multiplayer-Spiel sei. Aber ich persönlich glaube, dass sich doch die allermeisten Leute darüber gefreut haben, weil es einfach den Kern von Mount & Blade noch weiter verbessert, nämlich diese Empire Simulation. Also man hat da so einen Haufen von Königreichen, die gegeneinander Krieg führen, Handel führen, sich die Adligen einsperren gegenseitig und man ist da selbst in dieser Welt und kann im Prinzip machen, was man will und es ist auch ziemlich schwer. Also das war ein Spiel, wo ich viel Zeit rein versenkt habe. Ich habe Civilization 5 einige Stunden sehr gerne gespielt, bis ich dann gemerkt habe, dass Kevin recht hat, der den Test hauptsächlich gemacht hat, dass das Ding eine ziemlich miese KI hat. Bei mir war das Erweckungserlebnis, als ich dann gemerkt habe, dass meine ganzen schönen Flugzeugträger und U-Boote und stadtgestützten Bomber alles übertrieben war im Prinzip, weil der Computer es nicht schaffte, zumindest damals, vielleicht hat es sich da gebessert seitdem, seine Schiffe zu bewegen. Also als wären die völlig zombie-mäßig drauf. Ja, und ich kann es noch 10 Minuten
Ich
weitererzählen,
wollte gerade
aber
sagen,
man.
normalerweise bist du derjenige, der mir im Nachhinein an die Podcast-Aufnahmen immer sagt, dass Philipp zu lange Monologe hält. Ich wollte jetzt, wenn du noch weitergemacht hättest, wäre ich kurz davor gewesen zu sagen, frohes neues Jahr und wir hören uns 2011 wieder.
Ja, Moment, das war doch erst die erste Seite meiner 20-seitigen Liste. Nein, aber einfach zusammenfassend, also es war ein tolles Jahr, die Gamescom habe ich noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Und also ich kann mich überhaupt nicht den Leuten anschließen, die sagen, das sei jetzt irgendwie ein enttäuschendes oder schlechtes Spielejahr gewesen. Also überhaupt nicht.
Nee, ich eigentlich auch nicht. Also ich habe zwar von den ganzen Spielen, die du jetzt genannt hast, einen Großteil nie gespielt, aber das liegt halt auch einfach daran, dass ich mit Strategiespielen überhaupt gar nichts am Hut habe. Aber es gab ja noch in ganz anderen Genres zahlreiche andere Dinge. Wenn ich nur denke, ja, Mass Effect hast du genannt. Ein Spiel, was ich ganz toll fand, zum Beispiel war Heavy Rain. Da war ich auch, glaube ich, der Einzige, bin ich nicht der Einzige in der Redaktion.
Nee, das habe ich
Das ist
sträflich
richtig.
vergessen gerade zu nennen. Das ist also eines der wichtigsten Spiele dieses Jahr gewesen, sicherlich, ja.
Und es hat uns ein Video eingebracht, das von YouTube direkt erstmal geblockt wurde.
Da war das mit der ominösen Duschszene?
Ja, das war die Duschszene,
Ja.
die für YouTube-Verhältnisse zu skandalös war.
Und ich glaube, wir sind seitdem auch bei irgendeinem Filter-Programm sind wir als nicht nur was böse genug wäre Computerspiele-Website eingeschätzt, sondern auch als Partial Nudity-Webseite. Ja, da meint ihr aber, glaube ich, Haralds Oberfrisur, aber.
Wie fandet ihr denn die Gamescom? Also ich habe sie auch als eine sehr interessante, aber vor allen Dingen auch eine sehr stressige Veranstaltung in Erinnerung. Fabian, Philipp, ihr wart ja mit dabei.
Ich habe sie auch als genau das in Erinnerung, als sehr schön, spannend, aber halt auch wahnsinnig stressig. Ich habe sie aber auch als Messe in Erinnerung, auf der man echt so einige Spiele sehen konnte, die jetzt teilweise schon für dieses Jahr, teilweise auch erst für nächstes oder übernächstes Jahr sehr wichtig werden könnten. Also ich erinnere mich da sehr gerne an Guild Wars 2, auf das ich mich eh schon sehr gefreut habe, das aber seit der Präsentation auf der Gamescom noch viel höher in meiner Willhabenliste drin ist und das auch echt einige Innovationen in das MMO-Genre bringen könnte. Und natürlich denke ich, lieber Alex, an eine Präsentation, die wir mitbekamen zu Bioshock Infinite, nach der unsere Kinnladen für mehrere Minuten den Boden wischten. Mhm. Natürlich hat da auch in gewisser Weise das Ambiente dieser ganzen Präsentation dazu beigetragen. Aber das war wohl das absolute Highlight der Messe für mich und ist es auch immer noch.
Ja, für mich auch. Aber es dauert leider noch bis 2012. Kevin, du bist ja unser jüngstes Redaktionsmitglied, bist seit 2010 mit dabei. Und was ist denn bei dir im Jahr 2010 hängen geblieben als besonderes Ereignis, Spiel aus der Branche?
Ja, ich bin schon ein bisschen länger mit dabei. Also ich habe auch schon meinen einjährigen Ballon. Also ich glaube in etwa Dezember oder November. Naja, wie bereits genannt, also was bereits genannt worden ist, bleibt bei mir natürlich hängen Spiele wie Mass Effect 2, das mir sehr gut gefällt und wo ich mich auch bereits auf den Nachfolger freue. Und natürlich auch Mafia 2, das ich getestet habe. Und auch Civilization. Also Civilization, ich merke es auch jetzt noch, dass ich zum Teil richtig Lust hätte, wieder eine Partie anzufangen. Aber mir halt dann auch überlegt, egal wie schön ich jetzt mein Reich aufbaue und egal wie gut ich jetzt wirtschafte, am Schluss ist die KI sowieso zu blöd, als dass es jetzt wirklich bringen würde. Wodurch ich dann immer wieder abgeschreckt bin. Und was mich natürlich auch geprägt hat, ist dann eben auch aufgenommen sein in der Redaktion mit der Arbeit und so weiter und wo man dann trotzdem einiges mitkriegt, wie es in der Branche so abläuft und so weiter. Das sind die Sachen, die mich dieses Jahr eigentlich so geprägt haben ziemlich.
Ich finde, dass man bei den Spielen auch nicht vergessen darf, den Beginn des Jahres. Das passiert ja am Ende eines Jahres gerne mal, dass man so die Spiele, die ganz am Anfang rauskamen, eher dann schon 2009 noch zuordnen würde und nicht mehr 2010. Mhm. Und ich fand ganz, ganz toll beispielsweise Darksiders. Das hast du ja getestet, ja. Alex. Und das war ein richtig cooles Zelda für Erwachsene, das zu Beginn dieses Jahres rauskam und das ich liebend gern gespielt habe. Dann kam auch zu Beginn dieses Jahres Bioshock 2. Das hat ja der Christoph getestet und meiner Meinung nach war das in allen Belangen ein besserer Titel als der Vorgänger oder er war zumindest runder. Vor allem aber wird mir 2010 in Erinnerung bleiben als das Jahr der Jump'n'Runs, besonders auf der Wii. Denn mit Super Mario Galaxy 2 und Donkey Kong Country Returns sind da echt zwei absolute Referenzen rausgekommen, sowohl für das 2D als auch das 3D Jump'n'Run. Und wer Ende 2010 auch nur einigermaßen auf Jump'n'Run steht und keine Wii besitzt, der sollte sich jetzt wirklich mal Gedanken machen, ob er das nicht ändern möchte. Und dann fällt mir noch ein Alpha Protocol, das ganz besonders in Amerika wahnsinnig abgestraft wurde, das wir aber auf Gamers Global sehr gut bewertet haben und das meiner Meinung nach auch wirklich ein ganz starkes und optionsreiches Spiel aus diesem Jahr ist.
Ein Spiel habe ich noch vergessen, als ja, das Rollenspiel-Typ der Redaktion eigentlich, und zwar das neue Fallout, also Fallout New Vegas, das viele Ideen von Fallout 3 adaptiert und auch weiterführt, also zum Beispiel das Crafting, das im Vorgänger in Fallout 3 deutlich weniger stark ausgeprägt war, aber auch bei den Quests eben deutlich facettenreicher ist. Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Quest, bei der man eine Sekte begegnet, die in den Weltraum will. Und diese Sekte besteht aus Zombies. Und da gibt's halt dann auch einen Typen, der ist kein Zombie, hält sich aber für einen. Und,
Ghule, keine Zombies.
Okay, Ghule, oh Gott, jetzt habe ich... Naja, ich bin wohl beeinflusst von unserer Zombie-Verlosung. Und der sich dann eben auch wie einen Ghoul hält, aber keiner ist. Und das ist dann eigentlich... Es gibt ganz witzige Dialoge. Und das ist beweist nur mal wieder, dass Obsidian, also der Entwickler, einfach sehr gut bereits bekannte Franchises fortzuführen und die Sachen auch nominell zu verbessern.
Ich wollte vielleicht an der Stelle, wollte ich zumindest noch ein Spiel erwähnen, was ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als eines der besten Spiele einschätzen würde, weil es einfach schwer ist zu bewerten, aber auf jeden Fall eines der Spiele, wo ich sagen würde, was 2010 auf jeden Fall eines der meist diskutierten und auf jeden Fall interessantesten Spiele ist, nämlich Minecraft, was ja nun durchaus eine kleine Sensation ist. Dieses Spiel, was von einem Skandinavier entwickelt wurde und sich dann in binnen kürzester Zeit zum Millionär gemacht hat und einen unglaublichen Hype entwickelt hat. Und das ist für mich auf jeden Fall vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Spiel des Jahres, aber auf jeden Fall ein Phänomen des Jahres 2010, was, denke ich, auch noch in ein paar Jahren durchaus noch besprochen wird.
Okay, dann kannst du mir jetzt endlich mal erklären, warum Minecraft Spaß machen soll. Ich habe mir den Client auch mal runtergeladen,
ja,
habe den Weichen gespielt. Ja, super, man kann da einen See anstechen sozusagen und dann füllt sich da alles, was drunter liegt. Man kann da irgendwelche Spezialsteine finden, wenn man in die Tiefe bohrt. Und nachts kommen die bösen Zombies, wo jetzt wahrscheinlich jemand sagen wird, dass es in Wahrheit Ghoule sind. Und das Ganze mit einer ganz üblen Grafik. Und jetzt erklärt mir mal bitte, was daran so faszinierend sein soll.
Also die Frage ist, hast du je mit Lego gespielt?
Ja, natürlich.
Und hattest du Spaß daran, selber Sachen zu bauen? Fernab
der Bedienungsanleitung. Vergiss nicht, ich bin Vater zweier Kinder und ja, das ist ganz toll. Aber
ich finde, daraus erklärt sich eigentlich schon die Faszination mit Minecraft, okay, dass man halt einfach man hat fast unendliche Möglichkeiten, mit einem gewissen Zeiteinsatz da eigene Welten zu schaffen. Das ist im Singleplayer, wenn man da das mal kurz ausprobiert in 10 Minuten, denkt man sich natürlich auch, wie du gesagt hast, es ist eine furchtbare Grafik und ja, man kloppt da auf ein paar Steinen rum, aber wenn man da ein bisschen Zeit investiert, also so ging es mir zumindest, ich war dann ganz schnell gepackt und ich wollte dann irgendwelche großen Projekte, ich wollte dann Pyramiden bauen oder was weiß ich, irgendwelche Hochhäuser. Und wenn man dann erstmal auf Multiplayer-Server geht, es gibt ja ein paar Server, die stehen in irgendwelchen öffentlichen Listen, und welchen Enthusiasmus und welchen Eifer manche Leute da reinstecken, das ist wirklich unglaublich. Also ich war auf Servern, wo Leute den Todesstern in Originalgröße nachgebaut haben. Das Video, wo die Enterprise in Originalgröße nachgebaut wurde, mit diesen wirklich primitiven Mitteln, da gibt's ja im Prinzip nur Schalter und irgendwelche Leitungen, irgendwelche Taschenrechner nachbauen. Das ist für mich die Faszination an diesem Spiel. Das ist halt eben so leicht. Es ist simpel, aber man kann es unglaublich komplex gestalten, wenn man will.
Ich belasse es aber, glaube ich, auch lieber dabei, das zu bewundern. Weil ich gucke mir das auch total gerne an, wenn da Leute die Stadt aus Bioshock Infinite nachbauen oder was weiß ich. Ich werde auch jeden Tag von Redaktionsmitgliedern angesprochen, dass ich mir das endlich mal runterladen soll und spielen. Aber mir fehlt dafür einfach die Zeit. Es gibt doch so viele andere schöne Spiele, die auch noch schön aussehen. Und mit Lego spielen könnte ich auch im echten Leben noch, wenn ich das wollte.
Genau, also wenn er jetzt Millionär ist, also ich würde ja als gewiefter Geschäftsmann dann vielleicht mir nicht das dicke Auto kaufen, sondern vielleicht reinvestieren, und dann würde ich doch vielleicht mal dem Ding, jetzt ist ja die Beta wohl, kommt oder ist rausgekommen am 20.
Ja, die müsste, glaube ich, heute fängt die an, also wir nehmen am...
Hätte ich doch vielleicht mal da die Grafik ein bisschen aufgebohrt. Also ich bin doch echt nicht der sagt, die Grafik muss toll sein. Also sonst könnte ich einige Spiele, die ich vorhin genannt habe, nicht guten Gewissens nennen.
Ja, das ist ja, Minecraft ist ja sehr modding-freundlich. Also man kann ja wirklich bei Google innerhalb von kürzester Zeit kann man sehr viele von diesen Skins und Grafikpacks finden und runterladen und die lassen sich sehr leicht ins Spiel einbinden. Also wer sich wirklich an dieser Grafik stört, da gibt es schon Mittel, um dem da Abhilfe zu schaffen.
Okay. Mhm. Lustig finde ich allerdings bei der Gelegenheit, wenn der Podcast erscheint, ist wahrscheinlich der Test schon draußen, aber wir haben jetzt doch auch mal Lego Universe getestet und da kann man ja auch so bauen mit Lego, naheliegenderweise, aber ich wage zu prophezeien, dass Lego Universe nicht mal im Entferntesten die Popularität erreichen wird von Minecraft, was ja letzten Endes ein Rip-Off der Lego-Idee ist. Das finde ich in dem Zusammenhang eigentlich noch recht schön, diesen Zusammenhang.
Ja, bei Lego Universe hat man ja, man bastelt ja vorgegebene Sachen von Lego. Also das ist ja wie in diesen Lego-Spielen Batman und Indiana Jones. Man steht vor einem Haufen Lego-Steine und wenn man die Tasten...
Ja klar, und Lego Universe ist für Kinder und Minecraft, da musst du dich wahnsinnig selbst motivieren. Aber trotzdem ist es doch schon irgendwie nett, da das Multimillionen-Dollar-Programm wird, weiß ich nicht, ob es scheitern wird, aber wir finden es nicht so toll, so wie kann ich wohl mal verraten.
Ich finde es halt sympathisch, dass es halt auch im Jahr 2010, wo irgendwelche Publisher Millionenbudgets in Marketing verblasen und da 200 Leute an einem Spiel sitzen, dass dann einer sich an seinem Rechner hinsetzt und ein Spiel entwickelt, was zum absoluten Megaseller wird. Und dass sowas überhaupt noch möglich ist, das finde ich, ist eine positive Erkenntnis, die ich aus diesem Jahr ziehe.
Wie erklärt also ihr euch das, dass sowas möglich ist?
Ich erkläre mir das einfach dadurch, dass der Indie-Markt ja seit mehreren Jahren so ein bisschen auf dem Vormarsch ist und dass ich einfach glaube, dass ganz viele Gamer schon so ein bisschen gelangweilt sind davon, dass einige Genres sich doch eher festfahren in ihren Strukturen. Mm-hmm, mm-hmm. Und man muss ja wirklich sagen, die neuen Ideen und die richtig frischen Ideen, die wurden in letzter Zeit durch das Indie-Genre gebracht. Ich denke da nur an Braid, oder ich denke da an den diesjährigen Geheimtipp Limbo oder an alle möglichen anderen kleinen Perlen oder Flash-Spiele, die einfach ganz tolle neue Ideen mit ganz wenigen Mitteln erreichen. Mhm. Und ich denke, dieser Indie-Markt, der kann letztendlich der gesamten Branche nur gut tun. Und ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren auch immer mehr sehen werden.
Mhm. Ja, ich glaube, die Leute haben auch so ein bisschen einen Drang nach dem unverfälschten Echten und nicht nur den ja Grafikmonstern, die dann teilweise übel nach hinten losgehen können, wenn man mal gewisse militärische Taktik-Shooter großer Firmen in diesem Jahr anguckt.
Ja. Grafik ist nicht alles. Das ist doch auch eine schöne Erkenntnis fürs Jahr 2010.
Vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass Computerspiele doch immer ein bisschen mehr ankommen in der Gesellschaft, weil wenn man sich jetzt beispielsweise die Filmlandschaft anguckt, dann kann man sich Blockbuster-Kinos und Programmkinos, dass es diese beiden Gattungen gibt, überhaupt nicht mehr wegdenken. Und weiß ich nicht, ich glaube, bei Spielen geschieht das so langsam auch, dass es einfach so zwei verschiedene Wege gibt, in die sich die Entwicklung bewegt.
Ja, auch wenn es überhaupt zwei Richtungen sind. Ich meine, die können ja immer wieder zusammenkommen. Es gibt ja genug Indie-Spiele, die dann auch den Sprung schaffen. Ich meine, wenn der Typ hinter Minecraft durch PayPal-Zahlungen Millionär werden kann, genauso werden Indie-Firmen teilweise von großen Firmen aufgekauft. Man darf nicht vergessen, dass Little Big Planet 2, das ja jetzt auch im Januar rauskommen wird, wir haben gerade die Testversion ja gekriegt, dass der Nachfolger zu einem Programm ist, das mal als Indie-Spiel letzten Endes gestartet ist oder von einer Firma, die als Indie-Spiel mit ihrem Ragdoll Kung Fu darum gemacht haben und Sony hat ihnen dann halt ja viel Geld gegeben, um quasi diese Kreativität in den eigenen Konzern zu bekommen. Und ich bin übrigens keiner, der sagt, das ist blöd von den Leuten, das anzunehmen. Ich finde das sehr schlau, das anzunehmen, weil wenn sie es schaffen, ihre Kreativität zu erhalten und sich nicht da alles vorschreiben zu lassen, können durch so eine Kombination natürlich ganz fantastische Spiele rauskommen.
Die sind sich ja, um mal bei dem Beispiel Little Big Planet zu bleiben, sie sind sich ja treu geblieben. Und zwar haben sie nämlich für Little Big Planet 2 haben sie nämlich die besten Modder oder Leute, die sich da in dieser Modding-Szene hervorgetan haben, angeschrieben. Und da sind auch teilweise einige von denen fest im Team gelandet.
Mhm. Bei Media Molecule. Genau. Mhm. Ja, oder Goo oder andere Sachen, das sind schon einige Spiele, die den Sprung geschafft haben. Und das finde ich allerdings auch wieder ein Zeichen, dass dann die großen Publisher doch nicht auch nur die monolithischen Geldmaschinen sind, wie man dann immer so Firmen wie Activision gerne hinstellt, sondern dass es da durchaus Möglichkeiten gibt oder Leute gibt dort, die eben nach solchen neuen Teams suchen und denen auch eine Chance geben. Ich meine, Valve ist ja auch nicht nur der Krösus, der mit Steam bald den ganzen PC-Markt beherrschen möchte, oder die seit 10 Jahren an Half-Life 3 programmieren, so sind eben auch Leute, die immer wieder gute Ideen erkennen, wie zum Beispiel Portal, und dann den Leuten, oder auch Left 4 Dead, darf man nicht vergessen, ist ein ganz kleines Indie-Projekt gewesen, das Valve zum professionellen Programm erweitert hat, das war also ein Mod, und dadurch doch, finde ich, die Spielewelt bereichert, also...
Ich habe auch das Gefühl, dass gerade durch Steam ja Indie-Spiele immer mehr auch so ein bisschen gepusht werden. Also Steam hat ziemlich viele Indie-Spiele in seinem Portfolio.
Ja.
Ich habe noch ein großes Rollenspiel vergessen, das dieses Jahr erschienen ist.
Es ist Gothic 4.
Naja, ein großes
Spiel. Hey, das war Konsolenspiel des Jahres beim Deutschen Entwicklerpreis, wo ich auch in der Jury war, aber da konnte ich nichts dafür.
Ja, da freue ich mich auch auf die ganzen Erweiterungen, die ich dann vermutlich testen darf. Da habe ich schon halt Spaß, wenn ich jetzt dran denke. Aber nein, ich meine tatsächlich Two Worlds 2, der Vorgänger von Two Worlds 1.
Also der Vorgänger von Two Worlds 1.
Der Nachfolger, ja, ist auch egal. Das ist, glaube ich, das einzige Spiel, das bei drei Worten zweimal Two im Namen hat. Und das ist richtig gut geworden. Und also ich habe es auch umfangreich dargelegt in dem entsprechenden Testartikel. Den kann man nachlesen, wenn man möchte. Und zwar haben sie tatsächlich viel dazugelernt auch von ihrem Rollenspiel-Erstling Two Worlds 1 und haben es in vielen Punkten verbessert. Also die Quests sind jetzt noch besser etc. Aber zum Teil bleiben eben auch noch alte Macken. Zum Beispiel die Geschichte ist besser als im ersten Teil und führt dann auch sehr, sehr gut durch die ganze Welt und weist dann immer wieder auf interessante Nebenquests hin. Aber da, also die so eine richtig packende Geschichte ist es halt leider doch nicht geworden. Und hin und wieder ist es dann mit der Balance nicht so gut.
Aber das waren ja auch schon nicht die Stärken des ersten Teils.
Ja, genau, deswegen meine ich, dass da dann eine vererbte Schwäche wohl ist. Aber wer einfach in einer stimmigen Welt viele Stunden verbringen will und wirklich gut gemachte Quests erleben möchte, der ist da eigentlich wirklich sehr, sehr gut aufgehoben.
Auf jeden Fall ein großes Ereignis, was nicht nur die Redaktion betroffen hat, sondern auch alle unsere Leser, war natürlich der Relaunch. Und an dieser Stelle kommt dann der unermüdliche Fabian Knopf ins Spiel. Und Philipp hatte am Anfang schon die 86.000 Erfahrungspunkte von Jörg erwähnt. Und wenn es darum geht, was auch im Hintergrund läuft, dann hätte Fabian wahrscheinlich schon längst das Doppelte an Erfahrungspunkten. Aber nach außen hin ist seine Arbeit nicht so sichtbar. Fabian, erzähl doch mal so kurz und knapp, wie sieht denn so deine Arbeit oder wie sah denn deine Arbeit 2010 an Gamers Global aus? Da gab es ja einiges zu tun.
Ja, der Relaunch war im Prinzip auch das Größte dieses Jahr an technischen Dingen, die ich machen musste. Das beinhaltete ja das neue Menü, bisschen neue Struktur bei den Artikeln, aber auch zum Beispiel die Plattformdarstellung auf unserer Startseite, die wir dann ja auch nach einiger Zeit und einigen User-Rückmeldungen nochmal ein bisschen abgeändert haben.
Es war doch sehr bunt am Anfang.
Ja, uns hat ja auch das Neue dann besser gefallen. Sonst hätten wir
ja, das war ja von Kritzo war das der Vorschlag.
Genau, unserem Moderator. Ja, und sonst war das ja eigentlich nur kleinere Änderungen. Mir fällt noch die News-Redaktion ein, die wir eingeführt haben. Das erfordert ja auch mal ein bisschen Vorarbeit auf der technischen Seite. Ja, gibt immer was zu tun.
Ja, da hat Fabian jetzt kunstvoll seine Leistung mal so unter ein ganz kleines Schemelchen gestellt, mit einem ganz kleinen Lichtlein drauf. Aber ich glaube, das sehen auch die regelmäßigen User, dass sich bei Gamers Global wirklich ständig was tut und wir auch auf Vorschläge eingehen können. Und das ist ganz allein dem Fabian zu verdanken. Also nur um das vielleicht noch hinterher zu schieben.
Ja, also wenn ihr jemanden danken wollt am Ende des Jahres für Gamers Global, dann macht es bitte für Fabian, weil er ist das fleißige Arbeiterbienchen, das es überhaupt ermöglicht, dass die Seite so läuft und er kann wahrscheinlich ein Lied davon singen, wie das ist, wenn mehr oder weniger technikunbegabte Redakteure ankommen und sagen, hey, wäre es nicht schön, wenn wir noch das und das haben könnten, und er sich dann in Nacht- und Nebelaktionen versuchen muss, das noch einzubauen und es trotzdem hinkriegt. Da ganz großes Dankeschön an Fabian an dieser Stelle. Jetzt, wo dieser Podcast erschienen ist, dann werdet ihr wahrscheinlich schon den größten Weihnachtsstress im Kreise eurer Familie hinter euch haben. Und dann ist vielleicht bei euch genau die gleiche Situation wie bei uns. Jetzt hat man mal ein paar Tage Zeit zwischen den Jahren und man kann endlich mal spielen, worauf man eigentlich schon das ganze Jahr Lust hatte, weswegen man aber aus terminlichen Gründen nicht zugekommen ist. Jörg, Welches Spiel würdest du denn oder wirst du denn jetzt in den Feiertagen oder zwischen den Jahren mal anfassen?
Naja, wir haben gerade eine Testversion reingekriegt zu einem Spiel, wo es um Raumschiffe und schlimme Zombie-Monster geht. Das werde ich mir sicherlich mal aus Privatinteresse anschauen. Ich habe mir Golden Sun 3 vom Gerrit vorhin geschnappt, der das entführt hatte. Das würde ich mir gerne mal auf dem DS anschauen. Und ja, also sowohl Fallout als auch, ich habe bei Red Dead Redemption immer noch nicht die Undead-Kampagne gespielt. Vielleicht das, vielleicht auch nochmal zurück zu Civilization 5 gehen, das angeblich jetzt einen schlaueren Computergegner mittlerweile nachgepatcht bekommen hat. Also bei mir ist es eher eine ganze Reihe von Spielen, wo ich immer mal hier wieder ein paar Stündchen reinstecken werde. Also ich freue mich drauf, da mal ein paar ruhige Tage zu haben.
Wie sieht's denn bei euch aus? Welche Spiele sind denn bei euch so auf der To-Do-Liste in den Weihnachtsfeiertagen?
Ich warte schon gespannt darauf, auf Philips mehrminütigen Monolog den zu lauschen.
Ich wollte mal ausnahmsweise nicht anfangen.
Doch, bitte Philipp, fang mal an. Vielleicht ein Flachwitz für unsere Liste.
Ich hätte ja eigentlich gern noch, auch 2010, was mir in Erinnerung geblieben ist, hätte ich ja eigentlich noch den Flachwitzer nennen sollen.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich es erfolgreich verdrängt.
Ich habe mich für die Feiertage insofern vorbereitet, dass ich auf meinen Laptop, den ich mit zu meiner Familie nehmen werde, mir mal wieder Vampire 2 The Masquerade installiert habe. Und zwar mit dem letzten inoffiziellen Fanpatch. Denn Vampire 2 kam ja in einem äußerst verbuggten Zustand in die Läden. Und ich habe es damals trotzdem durchgespielt und auch mit Freude, da das ein ganz tolles Rollenspiel war, meiner Meinung nach. Aber es sollen ja jetzt durch Fans neue Inhalte dazugekommen sein und überhaupt ganz, ganz viele Detailverbesserungen. Und ich habe mir vorgenommen, da über die Feiertage zumindest mal wieder reinzuschauen. Außerdem ist ja jetzt über Steam die Oddbox erschienen mit allen Oddworld-Spielen. Da bin ich auch noch eher unbeleckt auf dem Gebiet und möchte mich mal ein bisschen damit beschäftigen. Und das sind so die beiden gesetzten Dinger, mit denen ich mich beschäftigen möchte.
Aber Steam ist ein gutes Stichwort, denn wir wissen alle noch nicht so genau, was uns da noch die nächsten Tage erwartet. Beziehungsweise mit anderen Worten, wir fürchten alle noch so ein bisschen, welche Schnäppchen uns Steam dann noch um die Ohren haut. Also das kann unsere Planung wahrscheinlich alle nochmal über den Haufen schmeißen, je nachdem, welches Schnäppchen man uns da hinwirft.
Das ist sehr richtig. Wahrscheinlich werde ich mich in den nächsten Tagen wieder dumm und dämlich kaufen und dann, wie das auch im nächsten Jahr gelaufen ist, ein Jahr lang wahnsinnig viele Spiele theoretisch auf meiner Festplatte haben, die ich aber nie anrühren kann, außer vielleicht mal kurz über die Feiertage sie angespielt zu haben. Von daher Vampire 2 The Masquerade und Oddworld ist gesetzt, aber ich lasse mich von dem Steam Sale gerne noch überraschen.
Habt ihr schon zugeschlagen bei Steam bislang, Fabian, Kevin?
Nee, ich habe mich da noch gut zurückgehalten. Ich krieg nur immer die Hilferufe von Philipp, wenn er wieder was Neues, Günstiges entdeckt hat und sich beklagt, dass er das gar nicht alles spielen kann.
Also ich hadere noch mit Super Meat Boy, ganz ehrlich. Aber bei Super Meat Boy, da ist halt mein Ding so, das ist so ein Spiel, das möchte ich lieber für die Xbox 360 haben. Allein schon wegen den Erfolgen. Aber,
Ach. Für 3,50 € kannst du doch nicht widerstehen, Alex.
Wenn du knapp 60.000 Gamerscore-Punkte angesammelt hast, dann ist das eine ernsthafte Überlegung, für welches Plattform du dir so ein Spiel holst. Aber vielleicht werde ich ja noch schwach.
Was sind denn deine Feiertagsspiele, Alex?
Ich hadere zwischen zwei Dingen und das eine ist das eine ist Heavy Rain. Das habe ich damals, als es rauskam, gespielt. Ich habe es auch einmal durchgespielt. Ich habe den Zusatzcontent gespielt, aber ich habe seitdem nicht mehr angefasst, obwohl ich von dem Spiel eigentlich total begeistert war. Aber ich habe mir immer mal wieder vorgenommen, ich will es wieder spielen, aber das ist halt auch kein Spiel, was ich halt irgendwie mal auf mehrere Wochen verteilt spielen möchte, sondern wenn, dann schon in einem Rutsch, einfach um dieses Erlebnis nochmal nachzustellen. Und das andere Spiel, womit ich wieder anfangen möchte oder wo ich schon angefangen habe, ist Final Fantasy VII, was ich mir im PlayStation Store gekauft habe.
Das ist aber auch ein schweres Wort, oder, Alex?
Final Fantasy 7 ist super. Das kann ich nur empfehlen.
Ja, ich habe es damals, als es rauskam, das erste Mal auch ewige Stunden reingesteckt. Damals eine Lektion fürs Leben gelernt, dass man bitte nie nachgemachte Memory Cards für die PlayStation 1 benutzen darf, weil mir dann ein Spielstand von 110 Stunden hops gegangen ist und ich nochmal von vorne anfangen musste. Und seitdem hatte ich nur Original-Memory Cards von Sony. Aber ja, ein großartiges Spiel gibt's im PlayStation Network. Und
ich habe mir das da auch geshoppt, aber ich war dann doch sehr von der deutschen Übersetzung geschockt. Und
ja,
habe es bisher nicht weit geschafft, obwohl es ja ein Vorzeigerollenspiel sein soll und ich auch echt ein bisschen bereue, dass ich das damals nicht mitgekriegt habe, aber
ich schätze mal, wenn man es damals nicht mitbekommen hat, dann ist das Spiel wirkt wirklich total abstrus und skurril auf einen. Also die Grafik ist ja nun wirklich grausam stellenweise, vor allen Dingen die Figuren sehen schlimm aus. Aber damals war das, ich kann mich dran erinnern, die Zwischensequenzen Final Fantasy VII, da saß ich mit offener Kindle damals vom Fernseher.
Ich habe mir das ja damals, als es rausgekommen ist, für einen PC gekauft. Damals auch noch deutsche Spiele gespielt. Ich muss sagen, ich habe die gar nicht so schlecht in Erinnerung, die Übersetzung, aber...
Ich hatte sie auch nicht so schlecht in Erinnerung, bis ich jetzt mal nach ewigen Jahren es nochmal angefangen habe und da sind doch Rechtschreibfehler ohne Ende und ja... haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert, aber ist trotz allem ein großartiges Spiel.
Ja, damals hatte man immerhin noch keine Synchrosprecher, die man verbauen kann.
Nö.
Kevin, was wird dich denn über die Feiertage beschäftigen?
Ich habe vor, Dead Space mal durchzusperren.
Oh, das ist eine sehr gute Idee. Sehr gute
Idee. Ja, ich habe heute mal eine Stunde reingesteckt in etwa. Und es ist atmosphärisch schon ziemlich dicht, aber ich habe vor einiger Zeit Alan Wake mal auch durchgespielt. Und jetzt finde ich es irgendwie einfach nicht gruselig. So, ich habe vorher in der PC-Version schon mal so 5 Minuten gespielt oder so. Jetzt spiele ich es auf der Xbox. Und es hat mich noch nicht so gruseln können. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das auch noch.
Es ist jetzt auch nicht so das Gruselspiel. Es setzt dann schon eher auf den offensiven Schock. Also gerade bei einigen der späteren Gegner, denen du da begegnest, wenn es dich dann mal erwischen sollte und Eise erklagt, das Zeitliche segnet, dann ist man schon versucht, hin und wieder mal wegzugucken.
Also Dead Space, ich kann mich entsinnen, dass ich das erste Mal durchgespielt habe, abgedunkeltes Zimmer, die Anlage aufgedreht. Ey, da ist mir aber stellenweise das Herz stehen geblieben.
Ja, aber das lag dann nicht an subtilem Grusel, sondern wirklich eher an offensiver Schockeffekt.
Ja, das fasse ich auch mit drunter. Also ich wollte dieses Wort gar nicht so nuanciert verwenden.
Okay.
Offensiver Grusel zählt für mich rein. Ich meine, wie viel kann ich gesehen haben nach der ersten Stunde?
Noch nicht viel.
Genau, vermutlich.
Ja, es gibt schon noch ein paar Stellen, denke ich, wo Gruselstimmung aufkommt.
Ja, ich hab das auch.
Okay. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, dass du es mit Kopfhörern spielst, weil die Soundkulisse in Dead Space ist meiner Meinung nach auch 2 Jahre später immer noch ungeschlagen im Genre. Also was die da mit dem Sounddesign angerichtet haben, wenn du dann später in die Schwerelosigkeit kommst oder dann durch irgendwelche alten Maschinenräume gehst oder so. Also das ist dermaßen brillant, dass ich davon Stunden schwärmen könnte. Also großartig.
Ich glaube da ist auch sofort, dass du es tatsächlich könntest. Dann habe ich mir noch importiert Nier, weil Jörg da in seinem Testbericht sehr angetan war und noch ist.
Und was heißt, du hast sie importiert? Die japanische Version, oder?
Nee, das wäre eher was für ein Gerjat, glaube ich. Aus Amazon UK, also aus England.
Ich meine, weil es gibt ja 2 unterschiedliche Versionen, wenn ich mich recht entsinne. Die westliche und die östliche, mit einem anderen Hauptcharakter auch.
Genau, ich spiele lieber die mit dem hässlichen Europäer. Also,
okay.
Das, da kann ich mich einfach besser damit identifizieren. kleinen japanischen Bub. Also, weiß ich nicht. Also jedenfalls Nier wollte ich mir da mal anschauen. Ich weiß, ich habe diese japanischen Spiele, ich mag die eigentlich nicht so. Aber es soll ja doch eher einen Erwachsenenstil haben. Damit möchte ich gar nicht die Sachen wie Final Fantasy und so weiter deklassieren. Aber ich mag das einfach nicht so gern. Und vielleicht spricht mich das mit seiner erwachsenen Richtung durchaus besser an. Und dann möchte ich auch mal beenden, also so langsam, Red Dead Redemption, das ich bis Mexiko in etwa gespielt habe. Und auch Mexiko habe ich quasi beendet. Also es ist dann, glaube ich, auch nicht mehr weit bis zum Ende.
Oh, da kommt schon noch einiges.
Okay, dann kann ich mich ja auf was freuen, weil es ist ja wirklich ein großartiges Spiel.
Ja.
Und das ist es dann auch, also vielleicht spielt dann Mass Effect 2 nochmal durch.
Aber, also kann man...
Dann hast du aber... Wir reden hier von dem Zeitraum zwischen Weihnachten und Silvester, ja?
Ja.
Ich brauche dann hast du für Bescherung und so keine Zeit mehr.
Ja, das kriegt man ja hin. Ich meine, schaut Dead Space 10 Stunden, glaube ich, ist mir gut dabei. Und ich denke, dasselbe werde ich noch mal in Red Dead Redemption stecken und Mass Effect, gut, es wären gut 40 Stunden. Okay, es könnte eng werden. Also... ich habe ja Nier noch vergessen.
Schlaf wird überschätzt.
Ja, Fabian, was möchtest du dir denn anschauen?
Ich habe schon seit einigen Monaten auf meiner Steam-Liste Psychonauts stehen und ist noch nie gestartet.
Oh.
Hab aber eigentlich aus einigen Quellen quasi nur Gutes drüber gehört. Deswegen ja auch gleich zugeschlagen, als es mal billig war. Aber das ist so mal die Nummer 1.
Es ist jedenfalls um Längen besser als Brutal Legend.
Ja gut, das kann ich mangels entsprechender Konsole eh nicht spielen. Neben Psychonauts habe ich mir mal vorgenommen, bei Assassin's Creed wieder einzusteigen. Ich habe damals den ersten Teil angefangen, aber irgendwie, hat mich nicht zum Weiterspielen motiviert. Und seit Teil 2 rausgekommen ist, wartet es so ein bisschen, dass ich doch nochmal den ersten durchmache, um dann einen besseren zweiten anfangen zu können.
Du kannst ja aber auch eigentlich direkt mit Teil 2 anfangen und indem du dir einfach bei YouTube die entsprechenden Story-Sequenzen anguckst und damit du ungefähr weißt, was in Teil 1 passiert ist, weil spielerisch wird Teil 1 nicht besser. Und
das ist leider richtig.
Es ist, ich finde, man kann sich das wirklich sparen. Es war damals technisch, sah es toll aus. Und wenn man es mal 2-3 Stunden gespielt hat, war es auch noch in Ordnung. Aber danach wurde es einfach nur noch eintönig. Und das zog sich halt leider bis zum Ende hin. Und ich finde, du würdest dir einen größeren Gefallen tun, wenn du dir wirklich einfach nur vorher im Internet die Informationen suchst, was ist in Teil 1 passiert und startest dann mit Teil 2 und kannst dann direkt von Anfang an ein wirklich perfektes Spiel erleben.
Ja, es wird sicher Zeit sparen da.
Es geht gar nicht mal um die Zeit, es spart Nerven, weil Teil 1 von Assassin's Creed, es wird dann ab einer bestimmten Stelle wird's einfach nur noch frustrierend, weil man halt immer und immer und immer wieder das Gleiche macht.
Man klettert gegen Ende noch auf die größte Kathedrale, die das ganze Spiel zu bieten hat. Und das war dann schon noch ein Highlight für mich. Aber nur deswegen, das alles durchzustehen. Ach, ja.
Nee. Okay, werde ich mal YouTube anwerfen.
Außerdem hat Assassin's Creed mal das seltsamste Ende, das ich lange in einem Spiel erlebt habe. Weil es ist vorbei, aber du kannst weiterhin noch irgendwie... da als Desmond in der Gegenwart rumlaufen und ich hatte nicht das Gefühl, dass das Spiel mir jetzt glaubwürdig vermittelt hat, dass es wirklich zu Ende ist, sondern es war irgendwie so, hier, wir haben jetzt irgendwie keinen Inhalt mehr, jetzt ist vorbei.
Soweit ich mich erinnere, endet Assassin's Creed 1 mit einer Zwischensequenz, also mit einer Render-Endsequenz und danach kommen die Credits und das war's.
Ja, aber dann bist du doch wieder als Desmond in der neben dem Animus, oder?
Okay. Ja, genau, du bist am Ende bist du nochmal in der realen Welt und du kannst quasi nichts mehr machen.
Und während der Installation von Assassin's Creed 2, das ich mir schon mal vorsorglich installiert habe, ist mir wieder aufgefallen, dass in meinem Spieleordner seit 2008 noch Heroes of Might and Magic 5 rumliegt und ich das immer noch nicht beendet habe. Musste ich natürlich gleich wieder starten und habe auch schon wieder 5 Stunden reingesteckt. Also ich denke, das wird mich über Weihnachten auch noch ein paar Stunden lang beschäftigen.
Inklusive Add-ons oder nur das Hauptspiel?
Da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, es ist nur das Hauptspiel. Ich habe einfach mein letztes Savegame geladen und weitergespielt und nach 5 Stunden war die Map immer noch nicht zu Ende. Ja.
Also auch eher zeitfressend, was du dir da alles vorgenommen hast, würde ich mal so sagen.
Ja,
Assassin's Creed 2 ist jetzt nicht so das kürzeste Spiel, Psychonauts auch nicht und Heroes of Might and Magic 5 wissen wir alle auch nicht. Und wenn wir dann damit fertig sind und uns über die Feiertage alle möglichen alten Spiele angeguckt haben, beginnt auch schon das Jahr 2011. Und da müssen wir bei Weitem nicht nur vor dem November Angst haben, wie wir das ja schon im letzten Podcast festgestellt haben, sondern auch vor den restlichen Monaten. Denn viele Neuerscheinungen sind bereits angekündigt. Und da würde ich einfach mal gerade gerne in die Runde fragen, auf welches Spiel freuen wir uns denn am meisten? Oder, ja, nee, auf welches Spiel freuen wir uns denn am meisten? Alex.
Ich freue mich, oder ich bin zumindest sehr gespannt auf Duke Nukem Forever. Wenn es denn rauskommt.
Du scherzt.
Nee, ich meine das ernst. Genau, also man weiß ja noch nicht, wann es rauskommen soll. Es wird, glaube ich, gemunkelt April. Aber ja, bin ich sehr gespannt, wie es denn jetzt endlich geworden ist. Und werde ich auf jeden Fall mir direkt holen.
Glaubst du denn, dass es überhaupt noch gut werden kann? Dass es überhaupt die Erwartungen erfüllen kann, die inzwischen daran gestellt werden? Oder ist es inzwischen so, dass die Erwartungen schon wieder so niedrig sind, dass es nur gewinnen kann?
Ich sag mal so, dadurch, dass das Spiel zum Running Gag wurde und nie wirklich konkrete Informationen rausgekommen sind, da hat sich dann so eine Erwartungshaltung von den Fans oder den Communities entwickelt, die hätte nie ein Spiel erfüllen können. Und jetzt, wo Gearbox da mal Butter bei der Fische gemacht hat und mal wirklich konkrete Sachen gezeigt hat, kann man das auch, denke ich, viel besser einordnen, was man da erwarten muss. Und das sieht einfach nach einem soliden, gut aussehenden Shooter aus mit einer Reihe von verrückten Einfällen. Ich sag nur die Biertaste. Und mehr erwarte ich mir davon nicht. Ich erwarte davon nicht die neue Grafikreferenz. Ich erwarte einfach eine Menge von wirklich abgedrehten und abgedrehten Einfällen, Macho-Sprüchen und Sachen, die selbst in den 80er Jahren Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone zu peinlich gewesen wären. Das ist das, was ich von einem Duke Nukem-Spiel erwarte.
Fabian, was ist dein größtes Wartespiel 2011?
Mein größtes Wartespiel 2011, das fällt mir so relativ einfach. Das ist The Witcher 2 Assassin of Kings.
Wirst du denn den verrückten Schwierigkeitsgrad anfangen? Oder den insane Schwierigkeitsgrad anfangen?
Ich glaube nicht. Das wird so schon genug Zeit fressen, da muss ich nicht nach der Hälfte nochmal neu anfangen.
Zur Erklärung, The Witcher 2 wurde angekündigt, der Insane-Schwierigkeitsgrad, der nun wirklich sehr realistisch ist. Man startet mit einem Leben und wenn man stirbt, ist es vorbei. Egal, ob man eine, 10 oder 100 Stunden bislang investiert hatte.
Oh.
Ja. Obwohl da, glaube ich, bereits wieder ein bisschen zurückgerudert worden ist, dass du dir... Es ist ja dann so, wenn du dann stirbst, werden auch deine ganzen Health-Games geblockt. Aber soweit ich weiß, kannst du sie da trotzdem irgendwie freischalten, wenn du dich drum kümmerst. Ich glaube, da war auch die Rede von DLC, aber ich kann mich auch irren.
Witcher 2, naja.
Es ist auf jeden Fall trotzdem eine Herausforderung und nicht für jedermann. Das erinnert mich so ein bisschen an den Hardcore-Modus von Diablo 2. Da war ja nun auch, wenn man da online im Battle.net gestorben ist, dann war sprichwörtlich Ende mit dem Charakter.
Auch der war schon nichts für mich, also.
The Witcher 2 jedenfalls hat auf der Gamescom-Präsentation, die ich davon sehen durfte, schon sehr, sehr schön ausgesehen. Und ich freue mich da durchaus auch drauf. denn das scheint die Tugenden des Vorgängers zu übernehmen und außerdem noch an den Dingen zu feilen, die im Erstling nun noch nicht so gut funktioniert haben.
Es trifft sich auch recht gut. Ich hatte, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich da die Bücher lese. Da erscheint kurz davor das letzte Buch. Da kann ich dann direkt drüber gehen und voll im Elan den zweiten Teil starten. Also da wird ein guter Monat.
Und dann schreibst du deinen ersten Test für Gamers Global.
Dann besuche ich die Seite erstmal 2 Monate lang nicht mehr.
Philipp, was ist es denn bei dir? Ein Adventure? Ein Jump'n'Run?
Ich tue mich schwer damit, mich da auf ein Spiel festzulegen, aber da ich das jetzt einfach mal tun muss, sage ich, dass ich mich am meisten auf einen PlayStation 3 Exklusivtitel freue, nämlich auf The Last Guardian. The Last Guardian ist das neueste Spiel von Team Ico, das ich vorher schon für Ico und Shadow of the Colossus in die Herzen von vielen Gamern gespielt hat. Und der Trailer, den man dazu bisher schon sehen konnte, mit diesem Jungen, der diesen komischen Fuchur-artigen Drachen da durch die Gegend führt und gegen irgendwelche Ritter bestehen muss, der hat mir wahnsinnig viel Lust auf mehr gemacht. Und ich weiß noch fast gar nichts von dem Spiel, fast niemand weiß was von dem Spiel. Alle vermuten, dass zum Schluss dieses Viech sterben wird, damit es wieder wahnsinnig traurig wird. Aber ich finde, das sieht grafisch schon jetzt super aus. Und mit den Vorgängerspielen hat Team Ico ja schon bewiesen, dass sie ja ganz besondere Größen in der Branche sind und ganz besondere Spiele machen. Und das könnte so mein PS3-Hit 2011 werden. Ist so ein bisschen der Nachfolger von Heavy Rain, was da so meine Vorfreude angeht. Also wegen Heavy Rain habe ich mir eine PlayStation 3 gekauft und der zweite Titel war dann eigentlich The Last Guardian, der mich dazu gebracht hat.
Und welches Spiel oder auf welches Spiel freust du dich im Jahr 2011 besonders? Weißt du das schon?
Ja, ganz klar. Also ich freue mich auf Skyrim, also dem nächsten Teil der Elder Scrolls-Reihe. Das ist für mich irgendwie, also seit das jetzt angekündigt wurde, ist das für mich so ein Fixpunkt, wo ich mich drauf freue. Es gibt viele andere Spiele, aber da ganz besonders drauf. Also so sehr ich Fallout 3 mochte und Fallout New Vegas, ich glaube, ich habe gerade behauptet, ich würde Fallout 3 nochmal spielen. Ich meine natürlich Fallout New Vegas, das ich immer noch durch habe. Also dieses Fantasy-Setting liegt mir irgendwie dann doch noch mehr und das war einfach, also Oblivion oder davor Morrowind, das ist so richtig ein Spiel zum Abtauchen, den grauen Redaktionsalltag mit den fiesen Kollegen mal für ein paar Stündchen vergessen und also da freue ich mich wirklich drauf.
Kevin, wie sieht's bei dir aus?
Also ich fühle mich tatsächlich ein bisschen wie ein Esel. Ich fühle mich ein bisschen wie der Esel, der gleich weit entfernt ist von 3 Heuhaufen. Zum einen natürlich The Witcher 2, dann Mass Effect 3 und natürlich neue The Elder Scrolls, Skyrim, auf das sich auch Jörg am meisten freut. Und ich kann mich jetzt nicht genau entscheiden, auf welches ich mich am meisten freue. Aber ich denke, es ist ebenso wie bei Jörg. Skyrim, was einfach damit zusammenhängt, dass es einfach seit 5 Jahren keinen neuen The Elder Scrolls Teil mehr gab und ich einfach wieder Lust drauf hatte. Weil in Oblivion habe ich bestimmt einige 100 Stunden bis jetzt verbracht und da wäre ein neuer Kontinent oder eine neue Region, ich glaube es ist nur eine neue Region, durchaus mal schön. Und dann haben sie vielleicht auch einige Sachen verbessert und haben vielleicht auch wieder umfangreichere Bücher eingebaut, die doch abgespeckt worden sind in Oblivion.
Dann muss ich jetzt aber schon auch noch meine 2 anderen Heuhaufen nennen, denn ich fühle mich ähnlich wie Kevin, wollte mich nur unbedingt auf ein Spiel festlegen. Aber ich finde, man sollte schon auch noch erwähnen L.A. Noire, was ja auch im nächsten Jahr erscheinen wird. Und was im Trailer, besonders was die Gesichtsanimation und das Motion Capturing angeht, einen brillanten Eindruck macht. Und außerdem auch das neue Zelda, Skyward Sword, das ja auf der E3-Präsentation im letzten Jahr katastrophal abgeschnitten hat, da es da irgendwelche Interferenzen gab, aber ich habe es auf der Gamescom selber spielen können. Die Steuerung mit dem Wii Motion Plus funktioniert sehr gut und ein Zelda hat mich eigentlich noch nie enttäuscht. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das dann im nächsten Jahr so funktionieren wird. Denn es ist ja eigentlich der erste exklusive Zelda-Titel für die Wii. Das Twilight Princess kam ja zeitgleich auch für den GameCube noch raus. Das war's dann von unserer Seite. Wir wünschen euch noch ein schönes Restjahr 2010 und einen guten Rutsch ins Jahr 2011. Vielleicht waren ja bei unseren Feiertagsspielen noch ein paar Tipps dabei, die ihr euch auch nochmal anschauen könnt. Oder wir haben euch an irgendein Spiel aus diesem Jahr erinnert, was bei euch noch rumgammelt und dringend nochmal gespielt werden möchte.
Und nicht zu vergessen, es kommt in ganz Bälder Bälde kommt auch noch der große Top des Jahres Artikel von uns auf der Webseite, was unsere Highlights waren aus Sicht der Gamers Global Redaktion.
Stimmt. Und natürlich gibt es
auch gefolgt von der Liste der 10 schlechtesten Source-Spiele 2010.
Genau, aber die wolltest du, glaube ich, erst am 1. Januar veröffentlichen, wenn eh alle von den Kater-Stimmung sind.
Ja. Ja, also damit verabschieden wir uns und wir hören und lesen uns dann wieder hoffentlich im Jahr 2011. Macht's gut.
Also, guten Rutsch. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Also.